Dennis Borkowski wird in eine Kneipenschlägerei verwickelt und der erste FC Nürnberg spielt im zweiten Saisonspiel das zweite Mal unentschieden. Das kann man nun gut finden oder nicht, aber es hat den Eindruck, als würde sich dieser Clubjahrgang diesem Podcast sehr annähern. Hier pöbelt ja auch gerne mal irgendjemand rum, aber keiner hat je eine wirklich entschiedene Meinung, sondern sagt mal so und mal so. Heute dürfen wir es wieder machen. Florian Zenger, hallo.
Servus.
Und Uli Dickmeier.
Servus.
Servus. Ja, 2:2 in Paderborn. Wir sprechen darüber. Wir sprechen über Nebensächlichkeiten wie Zucchini-Cordon Bleus und über sonst noch alle Dinge, die uns so einfallen. Ich wollte ja eigentlich über Hubert Aiwanger auch noch sprechen, aber ich weiß nicht, ob das nicht zu sehr Nebensächlichkeit wird. Wir überlegen es uns mal. Erstmal stellt uns Thomas Korrell unseren Sponsor vor. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Ich habe ja heute Nachmittag, wir nehmen auf am Sonntag, weil wir uns das jetzt zu einer neuen Tradition machen, immer sonntags aufzunehmen, ein neues Horrorszenario entwickelt. Und zwar, der Club spielt 34 Mal unentschieden in dieser Saison, steigt ab und wir können nach jedem einzelnen Spiel aber sagen, dass wir es eigentlich ganz okay fanden. Ist das auch für euch ein realistisches Szenario, Uli und Flo, oder rechnet ihr mit einem triumphalen Sieg in 2 Wochen oder einer krachenden Niederlage?
Das ist jetzt insofern lustig, weil ich am Wochenende mit meiner Mutter über den Club gesprochen habe und sie hat dann gesagt, naja, immerhin hat er nicht verloren. Worauf ich dann sagte, naja, wenn man 34 Mal unentschieden spielt, steigt man auch ab. Worauf sie sagte, echt? Also ich bin da meine Tiefen der Fußball-Arithmetik eingedrungen und habe das dann erklärt, aber es war jetzt irgendwie gerade passend zu deiner Einleitung. Ich
muss ja
ein wenig schmunzeln.
Dass der Fadi so denkt wie deine Mutter.
Ja. Beide ähnlich viel Ahnung von Fußball haben.
Ich bin dein Lob Vater.
Für deine Mama, oder?
Ja, eben, genau. So muss man es sehen. Wir sind ja Positivismus-Podcast.
Gleich einwerfen. Letztes Jahr ist man mit 34 Punkten nett abgestiegen.
Das, siehst du,
irgendeine Statistik ums Eck, die wieder alles kaputt macht.
Wäre die nächste Frage. Und mir ist noch eingefallen, dass ich eigentlich noch sagen wollte, dass hier Kadepp gehört wird, der Podcast der Entscheidungsscheuen in der Einleitung. Habe ich verpasst. Und meinen Namen habe ich auch noch nicht gesagt. Fadi Kiblavi. Es hätte alles in der Einleitung schon stattfinden sollen. Schneide ich raus und dort rein irgendwie. Und dann, ja. Egal, meine eigenen Probleme haben euch nicht zu interessieren. Also letztes Jahr nicht abgestiegen mit 34 Punkten?
Ja, normalerweise reicht aber nicht.
Okay.
Also ab und zu reichen sie.
Hast du da eine statistische Wahrscheinlichkeit?
nicht aus dem Ärmel.
Das ist schön. Der erste Triumph heute für mich gleich mal, dass Florian Zenger unvorbereitet erwischen. Ist eine meiner liebsten Übungen. Leider gelingt sie sehr, sehr selten. 2:2 in Paderborn. Uli Dickmeier hat es nicht gesehen, dieses Spiel, um das gleich mal von Anfang an.
Ich kann aber trotzdem drüber reden. Also das ist ja eine meiner leichtesten Übungen.
Du hast stattdessen Geburtstag gefeiert. Alles Gute.
Man muss Prioritäten setzen manchmal.
Ja, nicht deinen, sondern
nein,
den deiner, wie sagt man so schön, besseren Hälfte.
Lebensteilzeitabschnittsgefährdin.
Ja, also alles Gute nachträglich.
Ich gebe es weiter.
Diese Richtung. Die hört sicherlich diesen Podcast ständig.
Das sind, glaube ich, die drei einzigen, die es sicher nicht hören, unsere Partnerinnen, oder?
Das stimmt nicht ganz, weil meine Frau ihn immer mit anhören muss, wenn ich ihn mir bei der Abendessenzubereitung noch einmal anhöre. Und die ist ja auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass du das alles hier nicht mehr unentgeltlich machst, weil sie mich gefragt hat, ob wir eigentlich irre sind, dass wir diesen Zänger jede Woche irgendwas erzählen lassen, ohne ihm Kohle dafür zu geben. Und jetzt kriegst du ordentlich Geld, ne?
Ja, das kann ich quasi einen Verlag kaufen, wenn es ja, weitergeht. Genau.
Darüber sprechen wir besser nicht. Du hast das Spiel gesehen, Flo?
Ja.
Ich auch. Wir haben beide Noten gegeben. Dein neues Notengebesystem habe ich noch nicht ganz verstanden. Voll mangelhaft oder sowas gibt's da? Und
das ist einfach nur die Dings, das ist einfach nur die Umschreibung aus der Schule, wenn was voll, sehr gut, voll befriedigend ist, dann ist es das Plus, und wenn es ein Noch ist, dann ist es das Minus.
Okay. Was heißt denn meist? Also ich frage für einen Freund.
Meist gibt's eigentlich nur in den in diesen komischen Wortgutachten, die es aber fürs Verhalten und für die Mitarbeit, das sind meistens so die zwischen Dreier und Vierer, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, aber ich gebe die ja schon seit 11 Jahren nimmer, also von daher weiß ich es nicht genau.
Warum, Uli?
Weil
warum?
Wir das nicht
haben. Wie kommst du auf die Frage, Uli?
Weil wir auch Zeugnisse hatten am Donnerstag hier. Aha. Ja.
Und was hat das mit dem meist auf sich?
Irgendeine Formulierung war mit erfüllt ihre Aufgaben meist oder irgend sowas? Also, ich habe mir schon gleich gedacht, das klingt nicht so wirklich.
Also ja, das meist ist schon, also ist schon kurz vor der Beanstandung. Also da gibt es dann Kollegen, weil das muss man ja vielleicht dazu erklären, diese Verhaltensbemerkungen, die entstehen ja dadurch, dass quasi jeder Kollege eine Note zwischen 1 und 4 für Mitarbeit und für Verhalten gibt, und daraus wird ein Mittel gebildet, und dann sucht der Klassenleiter halt aus den Textbausteinen das Passende aus. Und meist heißt halt, es gibt Kollegen, die sagen, die Mitarbeit ist okay, und es gibt welche, die sagen, ja, die oder derjenige sagt halt nichts oder sowas in der Richtung. Also meist heißt mehrheitlich, aber es gibt welche, die sich drüber beschweren.
Also wenn du meist deine Aufgaben erfüllst, steigst du am Ende trotzdem ab.
Ja, na, dann nicht. Eher nett, ne? Willst du den Namen deiner Kinder noch nennen, Uli, dass sie endgültig stigmatisiert sind? Und nein, okay.
Nein, wir haben sehr gute Zeugnisse, muss ich jetzt auch schon
okay,
zur dann, Ehrenrettung meiner Kinder sagen.
Das dann auch da nochmal.
Muss diese Formulierung nochmal nachlesen.
Herzlichen Glückwunsch. Warum macht ihr das nicht mehr, Flo, mit dem meist?
Weil zumindest also am Gymnasium weiß ich es, glaube ich, ab der 9. Klasse, und bei uns auch, es gibt keine Verhaltensnoten mehr in Zeugnissen, die bewerbungsrelevant sind, weil da könnte man ja einen Nachteil von haben. Also, weil ich habe es dann interessanterweise aber gesehen, dass es zum Beispiel Berufsschulzeugnisse, da gibt es dann wieder Bemerkungen oder auch irgendwelche Abschlusszeugnisse an anderen, also ich glaube an der Mittelschule gibt es das noch. Von daher keine Ahnung, wie da jetzt dann die genaue Rechtsprechung oder sonstiges ist, aber ich muss auf jeden Fall in meiner Schulart keine Verhaltensnoten hergeben. Ich musste aber auch Zeugnisse machen, und da war es so, ich hätte beinahe alle nochmal machen müssen, weil nämlich das Siegel so geschmiert hat, dass es dann auf der Seite vom anderen Zeugnis war. Ich weiß ganz genau, weil mein alter Schulleiter, nicht der, den du kennst, Fadi, sondern ja, sein Vorgänger, der hätte mich alles nochmal machen lassen. Der hat mich auch mal ein Zeugnis neu machen lassen, weil das Siegel nicht richtig grad war.
Willkommen in der absurden Welt der LehrerInnen. Sehr schön.
Genau. Und der hat sich's angeschaut und hat gesagt, das passt schon. Es sind ja nur die Abdrücke.
Okay.
Also ja nicht das Original.
Man kann es nicht irgendwie rechtlich angreifen.
Nein, das sowieso nicht.
Oder so.
Schade. Aber es war wild.
Ich kenne diesen Zeugnissprecher auch noch von meinen Eltern, die auch beide Lehrer waren. Und du darfst ja nichts Negatives schreiben. Du darfst ja nicht schreiben, Schüler XY ist doof. Du musst ja schreiben, bemühte sich stets oder so.
Ja,
das war bei mir immer. Beim Club vielleicht auch einführen.
War bei mir immer gestanden. Das heißt, die wollten eigentlich sagen, dass ich doof bin. Naja, cool.
Nikola Dovedan bemühte sich stets, im Spiel seinen Stempel aufzudrücken.
Er durfte diesmal gar nicht mitspielen.
Nee. Stimmt.
Großer Skandal.
Wollen wir jetzt schon über Fußball reden nach 10 Minuten?
Wenn sich der
ein wenig überhastet.
Ja, dann klären wir noch dieses Zucchini-Cordon-Bleu, geht mir eh nicht aus dem Kopf. Dann klären wir das bitte noch auf. Das hat Florian Zenger gerade gegessen, hat er uns im Vorgespräch
gesagt. Ja,
das
hat meine Frau gesagt.
Ich habe ja, das erinnert mich bloß an ein traumatisches Erlebnis. Als Kind bin ich mal nach Hause gekommen und meine Mutter hatte panierte Schnitzel gemacht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und beim ersten Bissen in dieses panierte Schnitzel hinein hat sich herausgestellt, dass es panierte Sellerieschnitzel waren. Und das habe ich meiner Mutter sehr lange nicht verziehen und auch dem Sellerie sehr lange nicht. Inzwischen komme ich mit beiden wieder klar, aber ist Zucchini Cordon Bleu was Ähnliches?
Naja, es ist ja so ein bisschen widersinnig, weil du hast ja eine Zucchini, aber es ist kein vegetarisches Gericht, weil du ja den Schinken vom Cordon Bleu hast. Okay. Also, von daher ist es so ein bisschen, also es schmeckt halt, also ich fand es sehr gut, aber es ist jetzt keine vegetarische Option. Wahrscheinlich würde die Zucchini paniert auch gut schmecken, aber wahrscheinlich schmeckt paniert einfach alles gut.
Wahrscheinlich.
Egal, was du panierst.
Ja, okay. Uli, willst du dann dein Gordon Bloom auch noch auflösen? Du hast jetzt letzte Woche hier.
Ja, ich habe Hinweise bekommen, dass das wirklich wohl in österreichischen Kreisen tatsächlich Gordon Bleu genannt wird. Warum? Nee, Gordon Bleu. Gordon
Bleu. Aber ja. Warum? Hast du das recherchiert? Nee, ne? Hast dann auch keine Lust gehabt, das noch weiter zu verfolgen?
Muss man jetzt nicht übertreiben, aber die sagen ja auch Paradeiser und Ribiesel und solche Sachen. Also
ja.
Dachte, dass du es mit Dovid da mal aufklärst im nächsten Podcast, wo diese kulinarischen, sprachlichen Besonderheiten herrühren.
Ja, er ist ja eher einer, der aus der Botanik kommt, weil er ja aus der Gartenstadt und Rosenstadt.
Rosenstadt oder was war
das? Ja, ja, kommt, aber Fragen
kostet jetzt. Da gab es nur Zucchini-Schnitzel.
Wahrscheinlich. Rosenschnitzel. Naja, gut. Jetzt reden wir mal über Fußball, würde ich sagen.
Jetzt schon.
Wir sind, glaube ich.
Ja, wir waren ja eigentlich bei den Noten, ne? Weil du Noten gegeben hast. Also unsere ganze Abdriften hing ja an den Noten.
Ja, und ich mache das ja wirklich sehr selten. Und ich war sehr verunsichert, weil zum einen ich vergessen hatte, ob wir auch Zwischennoten geben dürfen, Uli.
Dürfen wir ja.
Ah,
okay. Haben wir eingeführt, ja, letztes Jahr.
Ja, das wusste ich nicht mehr und dann wollte ich dich nicht im Biergarten anrufen und fragen, ob das möglich ist. Da war ich verunsichert und dann ist in meiner WhatsApp-Gruppe, die ich da mit ein paar Freunden unterhalte, Tim Handwerker sehr lange, sehr ausgiebig gelobt worden. Und ich wusste nicht, ob das ironisch ist oder ernst gemeint. Und da war ich dann echt verunsichert und habe dann immer wieder auf Tim Handwerker geguckt, aber bin dann doch bei der... Hast
du immer noch deinen Fünfer gegeben?
Beim Fünfer angekommen. War das okay, Flo? Was hast du?
Von mir hat er auch einen gekriegt. Okay. Also es war so ein bisschen ein Schwanken gewesen, weil er, also die erste Halbzeit fand ich wirklich ganz katastrophal von ihm, weil er da also teilweise auch an Bällen vorbeigelaufen ist. Und insgesamt... aber wie halt ganz viele nach vorne nicht so wahnsinnig viel gemacht hat, auch keine Flanke angebracht und naja, also halt sehr, sehr handwerkeresk in seinen Offensivbemühungen gewesen ist. Zweite Halbzeit war dann besser, da hat man dann gemerkt, weil Mats Müller-Dähli ja immer mal wieder nach links rausgerückt ist, also viel mehr als in der ersten Halbzeit. Und da hat er ihn gut unterstützt, also seine Dummy-Läufe dann, also die Antäuschen oder das Binden von Abwehrspielern durchs Überlaufen, das hat gut funktioniert, das hat dann auch bei den Toren durchaus seinen Verdienst gehabt. Und dann steht er halt beim 2-2, steht er halt dann wieder irgendwo im Nirgendwo. Weiß auch nicht, warum er plötzlich da...
Ja, auf der rechten Seite steht. Also ein Skandal.
Und hebt dann noch die... Aber ich muss ganz ehrlich, ich habe es halt nicht verfolgt. Es kann schon durchs Verschieben sinnvoll sein, dass er da ist. Und dann hebt er halt noch, obwohl er als einziger tief steht, die Hand. Das ist halt einfach ärgerlich.
Dafür ist ja normalerweise Valentini zuständig. Dafür dieses...
Ja, der muss sich ja tunneln lassen.
Ja.
Aber gut, das war einfach ein geniales Ding. Aber an sich, ja, war halt sehr, sehr Tim Handwerker-esk in vielen Aktionen.
Sehr engagiert wieder. Also das ist wirklich... Das
stets kann man bemüht.
Ja, genau. Wie in unseren Zeugnissen. Heißt, über Doofheiten wollen wir hier nicht sprechen. Das können wir uns nicht...
Nein, das heißt nicht, dass er doof ist, aber es ist um Gottes Willen. Sondern halt
gut, dann hätten wir das jetzt auch einmal klargestellt.
Hat sich stets bemüht.
Ja, weil die Steigerung von hat sich stets bemüht ist ja dann doch nur faule Sau.
Ja.
Also, hat sich nicht bemüht. Das kann man ja wirklich nicht sagen, sondern er will ja, also so ist es ja nicht. Manchmal klappt es halt einfach nicht.
Ist das Zucchini-Schnitzel unter den Club-Profis. Schaut irgendwie ganz geil aus, aber irgendwie ist es dann doch nicht so das Wahre.
Okay, das ist sehr schön, das Zucchini-Schnitzel unter den Club-Profis. Wie kommen wir jetzt da wieder zum Spiel? Es waren Auswärtsfans in Paderborn, das fand ich auch mal wieder schön anzusehen. Und vor allem waren sie sehr laut.
Laut.
Ja, also ich glaube, in Paderborn ist es jetzt nicht wirklich schwierig aufzufallen, aber für 200, 300 Menschen, wie viel waren es? 300.
276.
Etwa, ja, in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung stand etwa 300, weil es der Kollege Wolfgang Lars mit den Zählen auch nicht so hat. Aber gut, ja, das war sehr nett. Und der Beginn des ersten FC Nürnberg war auch ganz okay, oder? Flo? Mit dem Uli, den Uli müssen wir jetzt mal für 30 Minuten rausnehmen. Heute unterhalten wir uns extra lange über dieses Spiel, dass der Uli gar nichts sagen kann, aber die ganze Zeit zuhören muss. Das wird super. Also, ja, okayer Beginn.
Ja, ja, genau. Also kamen rein. Ich fand es insgesamt ein bisschen, hat es schon an das Spiel gegen Aue erinnert, weil du ja wieder so, du hast einen Ball, aber du kommst eigentlich nicht so wirklich zum Abschluss. Also du hast eigentlich überhaupt keine Chance in der Zeit, sondern du hast halt einen Ball und bringst ihn nicht so ganz aufs Tor. Also ich glaube, der erste, ich überlege gerade, wann der erste richtige Abschluss war, der war ja dann irgendwann erst so nach fast einer halben Stunde oder so. Das hat Tim Handwerker davon irgendwie von, was ist das, halb links schießt. Das ist ja so das der einzige Abschluss in der ersten Halbzeit
gewesen, der aufs Tor kam. Kann ich wieder Wolfgang Lars zitieren? Mehr als zwei Eckschüsse und zwei halbherzige Schüsschen von Tim Handwerker und Tom Kraus brachten die Nürnberger vorerst nicht zustande, schrieb er in der Zeitung.
Ja, ist richtig. Wobei der von Tom Kraus, den fand ich gar nicht so halbherzig. Der
denkst
war
du,
halt einfach nur, der ist halt irgendwie drüber gerutscht.
Denkst du dran, dass wir jetzt bitte immer die Spielminuten dazu...
Das war die 37.
Okay, sehr gut. Das ist, es werden im Spielbericht nämlich auch nicht erwähnt. Also das ist nicht nur im Podcast so, nee, sondern ist ja, auch...
Also, deshalb, wenn ich den statistischen Bericht da habe, dann ist es ein leichtes. War übrigens tatsächlich, um mal mit Klischees aufzuräumen, eine Situation, wo ich gesagt habe, ja, da darf er
schieß!
Ja, weil das nämlich da ist der Winkel gut, er ist nicht unter Druck, der Ball kommt schön auf ihn drauf, da darf er mal.
Okay.
Dass er dann so drüber haut, das passiert, ich meine,
das hoffentlich hören die alle mit.
Halt so.
Ja, hoffentlich hören alle mit, vor allem Johannes Geist, was so Distanzschüsse betrifft, in dieser Saison echt noch ein bisschen Aufholbedarf hat, finde ich. Der ist verunsichert. Ja,
das war gegen Aue, der Freistoß, der in die Mauer ist. Aber er hat wieder einen gehabt, oder?
Ja, aber ich meine, so aus dem freien Spiel heraus einfach mal draufhauen, das.
Aus 40 Metern, 30 Meter daneben, ja.
Ja, also der Club überlegen, ohne besonders gefährlich zu sein. Und dann kommt der erste Skandal der Saison. Dennis Borkowski wird im eigenen Strafraum verprügelt und es passiert nichts. Stattdessen schießt Paderborn ein Tor. Es hat jemand nachgefragt bei Colinas Erben unter anderem, was denn da eigentlich los ist. Und der VAR durfte nicht eingreifen. Ist es richtig?
Ja, das ist schon richtig, weil man hat halt gewisse Eingriffsschwellen vorher festgelegt und gesagt, solange der Ball nicht im Spiel ist, darf er nicht eingreifen, es sei denn, es ist eine Tätlichkeit. Also es wäre eine rote Karte, aber eine rote Karte ist es nicht.
Naja, Tätlichkeit. Also eindeutige Tätlichkeit.
Na.
Es war doch der einzige Sinn und Zweck von, wie hieß der?
Ja, aber es war ja schon mit Ballbezug. Also es war ja schon Spielbezug da.
Aber der Ball war doch noch gar nicht im Spiel, sonst hätte der VAR eingreifen können.
Aber man kann auch vor, das ist halt regelmäßig, das ist schon wichtig, dass du auch vorher Spielbezug haben kannst.
Das ist wie Radio Erevan. Im Prinzip war der Ball zwar nicht im Spiel, aber dann doch, oder?
Aber natürlich ist es ist völlig absurd, aber man muss halt an der Stelle einfach mal sagen, da darf man nicht auf den Videoassistenten schimpfen, weil der darf halt nicht. Sondern man muss auf den Schiedsrichter schimpfen, der klare Sichtlinie hat und nichts macht.
Ja.
Also ich meine, das muss der Schiedsrichter auf dem Platz halt einfach sehen. Da brauche ich keinen Videoschiedsrichter für.
Ich finde, man darf auf beide schimpfen und noch auf die sich diesen Schwachsinn ausdenken, dass der Videoschiedsrichter nichts sagen darf, wenn irgendwo auf dem Feld jemand eine aufs Maul bekommt. Also,
ja, wer
was für eine.
Aufs Maul? Es naja. Ist ja nur Schubser.
Ja.
Also im Normal, normalerweise bei der Ecke, wenn das ist nie im Leben ist eine rote Karte, also darf er nicht eingreifen. Punkt.
So dämlich nee, ja, es ist dämlich, also muss es geändert werden, oder? Also was ist denn das für ein.
Einfach aufpassen.
Ja, aber du musst halt es ist halt Sven Jablonski gewesen, der ja. bräuchte 90 Minuten Videoschiedsrichterunterstützung.
Ich weiß schon, dass da die Sehfähigkeit, die fehlende Sehfähigkeit, wenn es um den FCN geht, in der Familie liegt. Das ist mir schon bewusst.
Aber ja.
Es ist trotzdem, du musst halt irgendwelche Eingriffsschwellen festlegen, weil ansonsten bist du dabei, naja, dann musst du das noch überprüfen und das noch überprüfen und eigentlich, naja, dann kannst du am Ende jeden Einwurf überprüfen. Und
ja, nur das, konsequent.
Also das wollen wir aber das wollen wir ja auch nicht. Also von ich daher ist natürlich die andere Variante zu sagen, wir lassen es ganz.
Ja, Uli, wollen wir alles überprüfen oder, wie stehst du denn?
Also ich sehe einmal, dass das ein glasklares Foul ist und das ist mir jetzt relativ wurscht, ob der Ball im Spiel war oder nicht. Das ist ein Foul und dann kann man das Tor nicht geben. Ende.
Ja.
Also.
Finde ich auch.
Gebt dem Flo recht, muss der Schiedsrichter natürlich sehen. Aber das war so klar und auch das Tor ja da direkt daraus resultieren, weil er ja dann genau diesen Kopfball kriegt, den er sonst nicht kriegt, wenn er den nicht wegschubst. Und ich finde, da ist irgendwo auf jeden Fall ein Fehler im System, wenn man sowas dann einfach durchgehen lassen kann. Dann ja. machen wir das jetzt auch immer. Schubsen wir alle um.
Ja, jetzt fangen wir auch das Schubsen an.
Klassenkeilerei im Strafraum.
Finde ich schön. Dann machen wir es so rum. Halt ja. Oder wir...
Das ist ein totes Problem.
Ja, das heißt, dann soll Herr Jablonski vielleicht keine Clubspiele... Sowas wollte ich schon immer mal fordern. können wir von Kadepp so ein Schreiben an den DFB aufsetzen, dass wir... Darum bitten, dass Sven Jablonski, heißt er eigentlich Sven? Ich behaupte die ganze Zeit, dass der Sven
ja,
heißt.
Ja.
Also könnte auch.
Ist nicht Stefan?
Könnte auch Martin heißen.
Nee, der macht jetzt das Golfmagazin.
Ja, das stimmt. Grüße an den Ex-Kollegen. Aber, na wohl, der Kollege ist er ja eigentlich noch, weil das ist ja auch fast Journalismus, was er da macht, halt mit Golf. Wie heißt das also
auch,
eigentlich?
Auch fast Sport.
Ja, genau. Ja. Golf olympisch übrigens auch ein Riesenskandal. Das ist, also, verstehe ich nicht, warum bei Olympia
noch, noch
Golf...
Noch viel lustiger ist, dass die Slowakei da irgendwie jetzt Silber gewonnen hat mit Rory Sabatini, der aber ja irgendwie seit 2 Jahren erst die Staatsbürgerschaft hat, ist dann auch lustig.
Ja, aber das ist jetzt eine Diskussion, die wir hier nicht anfangen wollen, weil dann müssen wir mal über Tischtennis auch noch sprechen.
Auch das,
ja. Das ist, naja, egal. Ja, also ein regelwidriges 1:0 für Paderborn. Ein Skandal, ja, Skandal. Skandal. Ich bin dafür, dass wir das als Skandal benennen. Sven Jablonski, der hört uns, glaube ich, auch immer zu. Und jetzt wird er leise in sich hineinweinen, weil wir ihn als Betrüger entlarvt haben. Und vor allem hat es den Club ein bisschen aus dem Konzept gebracht und es folgte eine Halbzeit, die wirklich schlecht war. Gibt's zu dieser Halbzeit Zahlen? Meinungen haben wir diesmal nicht, weil der Uli nichts sagen darf, aber deshalb versuche ich das ein bisschen zu transportieren, dieses Pöbelnde, aber es gelingt mir nicht.
Es gibt zu allen Zahlen, so ist es ja nicht, ne?
Ja, also, ich weiß.
Es ist tatsächlich, ich meine, die wichtigste haben wir ja schon genannt, ne? Dass es genau zwei so halbe Torschüsse gab und dann kommt auf der anderen Seite bei Paderborn kommt genau noch einer dazu, nämlich das Tor, und das war's. Also es war halt insgesamt eine Halbzeit, die nicht viel Gefahr für die jeweiligen Tore geliefert hat. Ansonsten, ja, es war leidlich konkret im Passspiel, aber halt sobald es nach vorne ging, also dieses berühmte letzte Drittel, das war halt einfach nicht so wahnsinnig gut besetzt. Da kam nicht viel. Ich glaube, man tut den beiden Stürmern, die dann ausgewechselt worden sind, vielleicht ein bisschen Unrecht, wenn man zu sehr auf sie schimpft, auch wenn man die Leistung natürlich trotzdem bewerten kann und muss. Die hingen halt beide relativ in der Luft. Dennis Borkowski hat es dann irgendwann mal probiert, sich die Bälle zu holen, aber insgesamt ging nicht so wahnsinnig viel nach vorne. Gleichzeitig hat aber der Club, ja, mit ein bisschen einer Ausnahme, also so, man kann ja die, gibt immer so schöne Daten über die jeweiligen Viertelstunden und die Viertelstunde nach dem Gegentor, da hatten sie plötzlich weniger Ballbesitz, da standen sie dann wesentlich tiefer, das war auch die einzige Viertelstunde, wo Paderborn mal mehr Angriffe probiert hat, aber Abschlüsse hatten sie auch nicht. Also es war dann irgendwie so, ja, nicht so wahnsinnig schön anzuschauen bis zur Pause. Aber das ist ja dann besser geworden.
Es ist dann besser geworden, aber wollte ich gerade sagen, so wirklich geil war ja jetzt Paderborn auch nicht, dass man da dann so eine resterste Halbzeit hinlegen hätte müssen.
Das haben wir über Aue letzte Woche auch gesagt und jetzt habe ich sie heute gesehen und da haben sie St. Pauli ordentlich in Schach gehalten. Also Heidenheim im Schach gehalten. Also von daher.
Ich kenne noch nicht alle Ergebnisse. Wie viel hat denn Aue gegen St. Pauli gespielt?
0-0.
Ja.
Okay. Ja, also immer noch kein Gegentor für Aue. Also schauen wir mal.
Ja. Da werden sich noch ganz andere die Zähne ausbeißen.
Genau, hier hört ihr es zuerst. Liesel MG hat ja gerade auf Twitter geschrieben, dass es eine allgemein anerkannte Wahrheit ist, dass der zweite Spieltag der beste Zeitpunkt für eine repräsentative Beurteilung und Prognose für die Saison ist. Also, nach diesen beiden Unentschieden.
Ein Punkt hinterm achten ist doch genau dahin, wo ist doch schon fast Saisonziel erreicht.
Ja, okay. Uli, auch deine Meinung?
Wärst du jetzt vor Karlsruhe und Regensburg, also bitte.
Ja,
also,
ja das ist...
Da ist noch nichts verloren, behaupte ich mal.
Ja. Jan Regensburg, Sabrit Singh schon wieder mit einer Torvorarbeit, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist der verkannte...
Spürt das Vertrauen des Trainers.
Oder? Ja, oh ja, das ist...
Sagt man da immer.
Ja, genau. Zweite Halbzeit. Ich hatte ja... Von wem dachte ich denn, dass er ausgewechselt wird? Lino Tempelmann, dachte ich, ist auf jeden Fall, hatte ich auch in diesen angelegten Noten-Dingsbums schon geschrieben. Musste dann zur Pause raus, weil er einfach sehr, verbesserungswürdig gespielt hat. Aber er musste dann gar nicht raus. Wie fandest du, Flo, Lino Tempelmann? Gibt's zudem auch gute Zahlen? Also ich fand's wirklich etwas wild, wie er da gespielt hat.
Er kriegt offiziell den Assist fürs 1-1. Das ist die gute Zahl. Weil er nämlich den Pass auf Möller-Daly spielt, bevor der ins Dribbling geht und die DFL gibt dafür einen Assist.
Okay.
Ich gebe dafür keinen Assist. Ja, weil ich meine, da kann er wirklich nichts dafür.
Eigentlich müsste Möller-Daly den Assist bekommen den und Assist. Halt Hut einfach ja. Das Tor, aber ja, okay.
Ja, ich weiß nicht, wie es dann genau ist. Es kann auch sein, dass sie sagen, ja, der Hut kriegt das Eigentor und dann gibt es keinen Assist. Aber wenn Möller-Daly, dann
ja,
ist es tatsächlich.
Auf jeden Fall Möller-Daly. Ja. Und ansonsten, warst du auch so überrascht wie ich? Dass er von Beginn an spielen durfte.
21 von 25 Pässen angekommen ist, also gar nicht, das ist nicht verkehrt. Das ist aber natürlich, die Ballverluste im Dribbling sind halt nicht drin. Also das waren so zwei Ballverluste im Aufbau, wo ich sag, aus einem entsteht der Einwurf, der die Ecke bedingt, zum 0-1 führt.
Ja.
Das andere war nochmal, da gibt es dann so einen halben Konter, den halt Paderborn wieder saudämlich ausspielt. Also die Konter waren alle nicht gut ausgespielt von Paderborn. Da gab es dann in der, ich glaube, 78. Minute noch ein viel schlimmeres Beispiel für einen ganz schlecht ausgespielten
Konter. Der war großartig mit dem Platte und man sieht auf den Fernsehbildern wirklich, wie Matenja lacht, als er sieht, dass dieser Ball ihm nun in die Arme hüpft, das fand ich sehr. Ja,
weil er eben verspringt, genau. Nee, ja. Tempelmann, ich war auch sehr überrascht, dass er spielt. Ich habe vor allem also ein bisschen gedacht, wenn jemand reinkommt, dann ist es eher Tyler Anduman statt Lino Tempelmann, weil der halt auch gegen Aue schon nur eine Minute, aber er war zumindest auf dem Feld. Mhm. Aber anscheinend ist der eher so der Möller-Daly-Ersatz, dann ist Tempelmann eben der Nürnberger-Ersatz. Ich war überrascht, hab gedacht, vielleicht will er jemanden, der so ein bisschen bissiger ist, noch mit reinbringen, aber das, ja, war jetzt auch nicht so, dass der so wahnsinnig präsent in der Defensive war. Also mit 2 von 4 Defensivduellen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gut.
Ja. Also überraschend und noch Luft nach oben, würde ich sie mal wohlwollend formulieren. Es kamen stattdessen, weil er durfte dann glaube ich noch bis zur 60. Minute weitermachen, 61. Und da hatte er sich dann auch noch eine gelbe Karte abgeholt. Aber es kamen zur Pause stattdessen Manuel Schäffler und Felix Lohkämper und damit hat sich das Spiel verändert, oder? Ist das, was wir in dieser Saison öfter sehen könnten, dass sozusagen Angriffsduos gegeneinander getauscht werden, dass immer Borkowski und Schuranov Seite an Seite sind und dann Schäffler und Lohkämper die andere Option? Uli, um dich mal überraschend da wieder reinzuholen in dieses Gespräch.
So überraschend wie Lino Tempelmann ins Spiel. Ja,
genau. Der Uli hat auch gut trainiert, deshalb dachte ich, kann er jetzt mal das, wäre das, weil das, ja.
Ich glaube, es scheint ja so ein bisschen System zu haben, ne?
Das ist jetzt die Antwort?
Ja.
Ja, okay. Flo? Flo, kommt da von dir mehr?
Kommt da von mir mehr?
Auch
es
nicht,
zeigt einfach die unglaubliche Kadertiefe, die man in der Offensive hat. Man kann halt einfach wirklich 2 Stürmer raustun, die anderen 2 reintun und es ist ein bisschen ein anderes Spiel. Also mein Schäffler hat ja danach so ein bisschen gestichelt, hat so gemeint, ja, sobald ich da bin, man kennt ja mein Spiel, der wird gleich mehr direkt in die Box gespielt, weil ich
bisschen,
halt da vorne stehe.
Bisschen gestichelt finde ich untertrieben. Das war mehr so...
Ich bin doch im Zeugnissprech, das weißt du doch.
Ja, das war mehr so ein blinder Weiß oder sieht, dass es mit mir einfach viel cooler ist als mit den anderen beiden. Also war mutig, aber konnte er sich leisten, weil sie beide tatsächlich das Spiel verändert haben. Gab es da noch andere Veränderungen, die mir doofi wieder mal nicht aufgefallen sind? Also Müller-Deli ist ein bisschen mehr auf die Seiten ausgewichen.
Ganz deutlich nach links ausgewichen. Also es gibt gibt so schöne Karten, wo man die dann anzeigen, wer wann wo seine Aktionen hatte und Müller-Deli hatte halt
in der ersten Halbzeit. Sind das
Heatmaps? Ja, sowas in der Art. Das sind eigentlich Heatmaps, die gibt's bei Y-Scout, also bei dem Datenanbieter, den ich nutze, kann man die dann auch noch so machen, dass man sieht, ob die Aktion eine gelungene oder eine nicht gelungene Aktion war. Und in der ersten Halbzeit sieht man noch relativ viele schwarze Kreuze. Das ist das Signal für eine nicht gelungene Aktion und zwar überall.
Habe ich gesehen, hast du in deiner Analyse für Clubfans United, glaube ich, als Grafik
mit den Stürmern gemacht, Also die Stürmer verglichen und bei Müller-Deli, die Grafik habe ich nicht mit reingenommen, den Bericht habe ich mir aber trotzdem ausspucken lassen. Da sieht man ganz deutlich, dann in der zweiten Halbzeit sind dann vor allem blaue Punkte da, also die gelungenen Aktionen und dann, die sind auch noch alle sehr weit links, also je weiter nach vorne es ging, desto eher ging es nach links. Also er ist dann immer mal wieder so, haben dann die Seiten überladen mit Handwerkern noch dazu. Manchmal ist dann Tempelmann auch noch oder später Nürnberger auch noch mit raus. Da hatten die Paderborner dann deutlich mehr Probleme.
Ja. Und ein glücklicher Ausgleichstreffer noch. Aber bleiben wir mal kurz nochmal bei den Angreifern. Was ist mit Erik Schuranov los?
Er ist halt ein echter Strafraumstürmer oder ein echter Knipser. Wenn er nicht ins Spiel eingebunden wird, wird's halt schwierig. Also er ist halt noch nicht so derjenige, er ist noch nicht so weit, dass er wahnsinnig mitspielen kann, sondern wenn, dann ist er halt jemand, der vorne seine Aktionen sucht und versucht oder angespielt werden muss oder den Raum finden muss. Ist ganz spannend, weil ich nämlich vor dem Spiel mit Jogi Hebel, also der das Ganze bei Sky
kommentiert hat. Wenn du jetzt Jogi Löw gesagt hättest, das wär mal ein Dings gewesen.
Aha. Ja, telefoniert also der das Spiel kommentiert hat und wir darüber gesprochen haben und ich habe zu ihm schon gesagt, also entweder er hat ein Bombenspiel, weil er halt die Räume findet und den Abpraller reinschiebt oder gut eingesetzt wird oder er hängt halt komplett in der Luft und ist dann nach spätestens einer Stunde draußen und genauso war es dann auch. Also muss ich übrigens jetzt das einfach aus dem Nähkästchen plaudern und mal lobend hervorheben, wenn der Jogi Hebel ein Clubspiel kommentiert, dann telefoniert er wirklich Gott und die Welt ab. damit er auch ja alle Informationen hat. Also mit mir hat er, glaube ich, fast eine Stunde telefoniert. Danach hat er noch Christian Bönig und mit Robert Klaus und ich glaube mit Tobi Schweinsteiger noch telefoniert und auf der anderen Seite dann auch noch mit den Beteiligten. Also das ist eine Vorbereitung von einem Kommentator. Also ich fand, natürlich bin ich dann ein bisschen befangen, weil ich ja mit ihm geredet habe und manchmal meine Worte dann auch gehört habe, aber ich fand das eine Vorbereitung, die man durchaus auch gemerkt hat im Kommentieren, also dass da nicht jemand ist und dann quasi kalt kommentiert, weil er halt sagt, ah, Nürnberg und dann immer wieder das Gleiche labert, sondern tatsächlich als sich über vieles informiert.
Dazu passt sehr schön die Geschichte, dass das in meinem Fall vollkommen umsonst war, diese Vorbereitung, weil warum auch immer ich die Stadionoption, ich wüsste gar nicht, wo man sie einstellt, aber auf jeden Fall bei mir kam kein Kommentatorenton, sondern nur Stadion. Atmosphäre. Es gibt
genug Kommentatoren, wo ich das gerne mache.
Exakt, da habe ich mir dann auch gedacht, ah, ist wurscht, kommentiert wahrscheinlich bloß wieder irgendein Ahnungsloser, der die Gefährlichkeit von Distanzschüssen und sonstigen erwähnt, aber dann habe ich da diesmal offenbar was verpasst, also Entschuldigung, aber ich wüsste auch nicht, wo ich es wieder zurück umstelle. Vielleicht, wenn es jemand weiß, kann er es mir auf Twitter oder Instagram schreiben.
Wobei das ja schon wieder viel aussagt, ne? Diese Reihenfolge, man ruft erst Sänger an, dann Bönig und dann den Clubtrainer. Und uns überhaupt nicht. Also.
Das stimmt.
Ich also, weiß die Reihenfolge, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, mit dem Christian
Bönig hat er vorher
Mich hat noch nie irgendjemand...
Robert Klaus hat er danach angerufen, das weiß ich sicher.
Mich hat noch nie irgendjemand angerufen, um über den Club zu sprechen. Deshalb muss ich diesen Podcast machen, damit ich auch immer
was dazu... Das stimmt doch gar nicht. Du warst doch schon in irgendwelchen australischen Sendungen oder
so. Ah, stimmt. Mexikanischen. Aber nur, weil ich verwechselt worden bin. Also. Aber, ja. Stimmt, neuseeländische Sendung war das, ja. Aber kurz danach war Sarpreet Singh dann weg. Und ich habe ihn noch ausführlich gelobt in dieser Sendung, dass der Durchbruch bevorsteht. Ja, okay. Also Schuranov kann mal passieren, weil es irgendwie 2 Spieltage lang ein bisschen unauffällig, fand ich. Aber wenn ihr sagt...
Es ist halt ein bisschen auch sein Spiel. Also ja. Der taucht dann plötzlich auf und dann macht er halt doch wieder seine Buben.
Ja, okay. Dann bleiben wir da mal entspannt. Loben Felix Lohkämper und Manuel Schäffler. Manuel Schäffler macht dann das 2:1. Nach einer Flanke von der linken Seite, die aber nicht von Tim Handwerker kam, sondern von Mats Müller-Deli. Auch ein gutes Tor, Uli, das hast du gesehen.
Das habe ich gesehen, ja, da kann ich mitreden. Ja.
Da kannst du mitreden.
Ja. Lewandowski-esk, würde ich sagen.
Oh, oha. Ja. Weil?
Ibrahimovic-esk.
Ja, weil er das schon sehr artistisch macht. Ne? Also muss man erst einmal so den Körper reindrehen und dann auch noch den Ball so kriegen, dass der da wirklich ins Tor geht. Also fand ich schon... spektakuläre Aktion.
Okay. So große Begeisterung. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass es so ein großartiges Tor war. Ich fand es jetzt eher so, naja, halt reinspringen, aber okay.
Ja, wir würden uns halt das Bein brechen, wenn wir so reinspringen. Der Unterschied.
Ja, wahrscheinlich. Okay, also großartiges 2:1 bin ich jetzt auf Linie und dann muss Klub dieses Spiel eigentlich locker gewinnen. Oder? Flo?
Ja, eigentlich muss er es zumindest irgendwie heimbringen, vielleicht ein drittes machen. Da gab es ja dann doch auch Gelegenheiten oder zumindest diesen Pfostenschuss da von Felix Lohkämper in der, was war's?
Warte, kann ich dir sagen? 76. Ja.
Ja, genau.
Also, strammer Schuss, kracht an den Pfosten, schreibt Wolfgang Lars.
Ja, als so, ich habe da ein bisschen noch damit spekuliert, dass er vielleicht so zurückprallt, dass er Manuel Schäffler an die Brust prallt und dann rein. Aber da ist dann daneben. Aber es war dann schon auffällig, fand ich, in dem Moment, wo Mats Müller-Deli halt runter musste. Ja. Also es ist ja wohl ein Musste und keine taktische Maßnahme.
Kein Wollte.
War dann schon, war dann schon ein bisschen dünner. Also du hast dann danach, nach dem Lohkämper-Schuss, noch so 2 Abschlüsse von Thailand Duman in der 82. und 93. Minute und sonst kam eigentlich gar nicht mehr wahnsinnig viel. Ist dann auch die Phase, also diese Schlussviertelstunde, die 19 Minuten dauert, weil ja dann auch noch Nachspielzeit war, wenn auch nicht ganz so viel wie bei Düsseldorf-Bremen gestern. Das ist dann also die Schlussphase.
Da hat sie sich ja auch gelohnt.
da hat sie sich sehr gelohnt, ja. Da hat es dann die Phase, in der da hatte Paderborn dann plötzlich wieder mehr Ballbesitz, obwohl der Club insgesamt ja doch deutlich mehr Ballbesitz hatte. Die haben dann, das war auch die einzige Viertelstunde, wo Paderborn mehr Zweikämpfe gewonnen hat als der Club. Also du merkst, hast dann schon auch gemerkt, Trainer hat es dann nach dem Spiel ja auch gesagt, also so hinten raus hat dann die Kraft gefehlt. Er hat so von den letzten 5 bis 10 Minuten gesprochen, ja. So ist dann schon so ungefähr der Moment, ab dem Mats Müller-Daly dann draußen war. Also vielleicht nicht nur Kraft, sondern halt auch so ein bisschen jemand, der dann vorne auch mal die Bälle bindet, der dann gefehlt hat. Und dementsprechend, ja, war es dann in der Entstehung natürlich irgendwie unglücklich, weil es halt der zweite Schuss ist, der aufs Tor kommt, der ist dann auch gleich drin. Paderborn hat insgesamt nur 3-mal aufs Tor geschossen, aber war halt auch eine wirklich geniale Vorlage.
Ja, was nehmen wir denn jetzt für unsere repräsentative Beurteilung der Saison? Den schönen Umstand, dass dem Club schon es am zweiten Spieltag gelungen ist, einen Rückstand zu drehen oder nicht zu verlieren nach einem Rückstand, oder den eher ungeilen Umstand, dass halt mal wieder ein spätes Gegentor alles, wirklich alles zunichte gemacht hat?
Ich würde mal sagen, Club immer noch ungeschlagen ist das Fazit, oder?
Okay, ja, das finde ich gut, da ich ja den Aufstieg
Fazit angekündigt habe. Optimismus-Podcast.
Ja.
Fazit ist Watscho.
Ja?
Ja, sicher? Also ich bin eigentlich relativ optimistisch aufgrund dessen, was man da so gesehen hat, also auch in der zweiten Halbzeit, auch generell so die Tatsache, dass man, ich meine, klar, man kriegt 2 Gegentore, aber das eine haben wir ja jetzt schon beschlossen, dass komplett irregulär war, und das andere ist halt ein
Fehltor. Komplett ein Riesenskandal.
Ja.
Svenja Blonski. Passiert,
klar, es ist nicht so wahnsinnig gut verteidigt, aber an sich, sie schaffen es ja, da haben sie jetzt 2-mal geschafft, eigentlich einen Gegner mehr oder minder auf dem Niveau zu halten, dass er wenig gefährliche Abschlüsse hat. Ob das dann am Gegner lag oder an der Clubabwehr, das wird sich noch zeigen. Ich glaube, man darf da nicht immer, das ist jetzt ein blöder Spruch, gibt so einen schönen, weiß nicht, ob euch Jonathan Wilson was sagt, der.
Ja, natürlich. Inverting the Pyramid.
Pyramid, genau. Der sagt, ja. Goals are overrated. Das ist auch in der Beurteilung durchaus richtig, weil Tore halt dann doch sehr viel Zufall unterliegen. Und wenn man sich so die Gesamtentwicklung anschaut, dann muss man auf mehr gucken in dem Fall. Und ich finde, wenn man allein die Gesamtentwicklung anschaut, dann finde ich es positiv, auch weil man dann eben die richtigen Schlüsse in der Pause gezogen hat und es da gut gemacht hat. Und von daher, ich bin komischerweise eher optimistisch.
Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Würdest du dich meiner Aufstiegsmeinung anschließen inzwischen? Oh, ja, das ist.
Sagen wir es mal so, das Schweigen, sagen wir es mal so, das, was ich von den anderen Mannschaften gesehen habe, ist halt noch viel schlimmer. Also ich finde tatsächlich von der Spielanlage her ein Club ziemlich gut. Ich will jetzt keine Vergleiche zu Fürth ziehen, die letztes Jahr ja auch mit 2 Unentschieden angefangen haben und aber schon gut gespielt haben und danach durchgestartet sind. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber ich finde von der Spielanlage her ein Club deutlich weiter als im letzten Jahr. Also wirklich deutlich weiter. Da ist auch noch, und du hast mehr Optionen vorne drin. Das heißt, ich vom Aufstieg traue ich mich immer nicht sprechen, weil ich glaube.
Ja, du machst es gerade. Also ist cool. Kannst aufhören.
Man unterliegt ja dann doch noch gewissen anderen Entwicklungen und Zufällen und so weiter. Aber ich sehe sie schon da, wo Dieter Hecking auch das Saisonziel ausgelobt hat.
Ah, noch zurückhaltend, aber du näherst dich dem Aufstieg an. Das gefällt mir sehr gut. So die Reaktionen auf Instagram, so bei Kadepp, waren noch ein bisschen zwiegespalten. Da gibt es viele, die sagen, keinerlei Veränderung zu letztem Jahr.
Manche, ja, weil die Leute halt aufs Ergebnis schauen. Also muss ich jetzt ganz, ganz klar, ganz hart sagen, es gibt halt einfach eine Gruppe von Menschen, die Fußball schauen und alles übers Ergebnis bewerten und natürlich
meine Mutter.
Kai entwickeln.
Ja, und ich.
Und natürlich kann man sich jetzt hinstellen und sagen, ja, schau her, es geht halt um die Punkte und der Rest ist doch völlig egal. Das ist schon am Ende hinten raus schon richtig, aber wenn man Entwicklung beurteilen will, muss man halt auf mehr schauen als auf Punkte. Und da ist eindeutig, das ist ganz anders als letztes Jahr. Und von daher bin ich eben, wie gesagt, optimistisch. Ich kenne die Ausführungen von Menschen hinsichtlich dessen auch. Und natürlich ist man im ersten Moment, ich glaube, im ersten Moment danach ist man einfach gefrustet. Da verstehe ich dann auch, wenn man so reagiert. Aber wenn man es dann so mit einem Tag Abstand oder zwei sieht, dann sieht man halt doch eher die positiven, oder sollte man eher die positiven Entwicklungen sehen und nicht die Tatsache, dass halt da jetzt zwei Punkte stehen, sondern mal gucken, wie spielen sie denn und das dann weiternehmen.
An alle HörerInnen, die sich jetzt angesprochen fühlen, ihr könnt ab Montag, wenn ihr das hört, könnt ihr beginnen, Flo Zenger in den Drukos zu beschimpfen. Das Feuer frei. Nachdem er euch beleidigt hat, könnt ihr zurück beleidigen. Ja, gut.
Ich befürchte also, ja eigentlich, dass diejenigen, die sich angesprochen fühlen, nicht den Podcast hören.
Ja.
Weil unsere HörerInnen sind doch eigentlich sowieso klug und
besten.
Bedacht und die
das
Besten
stimmt.
Überhaupt.
Ja, das finde ich auch. Ich habe so eine kleine Kommentarspaltensucht entwickelt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Die Woche gab es gar nichts.
Wie unserer WhatsApp-Gruppe zu entnehmen.
Genau. Aber vom 21.07. oder sowas habe ich jetzt gestern was gefunden, wo einer, ich glaube, ich auf Nordbayern war das, unter einem Podcast kommentiert, dass ihm jetzt aufgefallen ist, dass sich in dem Podcast immer bloß lustig gemacht wird über den 1. FC Nürnberg und verarschen kann er sich selber, deshalb hört er sich das jetzt nicht mehr an. Naja. Dabei machen wir uns überhaupt nie lustig.
Nee. Ja. Kämen nie auf die Idee.
Eben. Ich hatte aber interessanterweise am Dienstag, als ich bei der U21 war, mit einem ehemaligen Clubspieler, ich krieg's aber leider nicht hin, weil er halt jenseits der 70 war. Ich weiß leider
Gerch.
Nicht, wer es ist.
Ist ja Gerch, genau. Gerch ohne Auflösung, der freut sich dann auch, der Elia.
Ich hätte erst Leupold fragen sollen, der vor mir saß. Eine interessante Auseinandersetzung über meine Kolumne, weil er gemeint hat, ja, das liest er nicht, weil das gibt ihm nichts. Und habe ich ihm halt erklärt, das finde ich völlig in Ordnung und das darf er auch gerne. Es gibt halt Menschen, denen das was bringt und man muss halt versuchen, alles abzudecken.
Da hatte ich auch eine sehr schöne Begegnung beim Spiel gegen Aue, als du mal kurz beim Uli und bei mir vorbeigeschaut hast in der Halbzeitpause und kaum hast du diesen Platz wieder verlassen, kam ein anderer Redakteur und frug, war das jetzt euer Zenger? Ich glaube, aber er sagte nicht Zenger, sondern einen falschen Namen und sagte dann, den Scheiß lese ich schon lange nicht mehr, weil das ist alles falsch, was der da schreibt. Und da habe ich dann, naja, mir gedacht, okay, so ist es halt.
Ne? Das ist völlig in Ordnung.
Ja, und ich du kannst mir jetzt eine WhatsApp schreiben, wenn du erraten hast, welcher Kollege, das war jetzt unser interner Gerch. Sehr schön war auch dieses Klaus Karl Kraus Cover, das uns jemand.
Das habe ich sogar, das Buch.
Das hast du?
Ja, das habe ich handsigniert sogar.
Okay.
Ja. Wobei handsigniert eigentlich ein komisches Wort ist, weil die wenigsten Menschen mit dem Fuß signieren.
Aber es gibt welche. Und darüber wollen wir jetzt keine Späße machen, weil sonst gibt es.
Ist mir gerade nur so auffallen. Dann habe ich das Buch.
Ja, okay. Ja.
Klaus Karl Kraus.
Hast du es auch gelesen, oder? Also, um was geht's da? Es heißt der Gerch.
Ja, das sind ja so Kolumnen, glaube ich, so fränkische Kolumnen. Es geht jetzt, glaube ich, nicht nur um Club und Fürth, sondern auch so andere Anekdoten aus Erlangen und Großraum Nürnberg.
Ich weiß leider nicht mehr, wer es uns geschickt hat und bin jetzt zu faul, das nachzugucken. Deshalb vielen Dank für das Ding. Wie heißt genau das Buch? Hier, Horch der Gerch, hängende Spitze hat uns das geschickt.
Ich glaube, Band 2 hieß Ins Gwerch Gerch. Habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo rumliegen.
Aber es ist eine super Hinleitung auf unsere liebste Rubrik bei unserem Feindes-Podcast Fürther Flachpass. Haben sie ja in dieser Saison eingeführt neue Rubriken, damit sie ihre 17 Minuten Sprechzeit überhaupt irgendwie voll bekommen. Und eine davon heißt, auch die einzige, die ich weiß, weil ich dann irgendwann ausgemacht habe, der Moment der Woche. Eine Riesenrubrik, Sebastian und Michael. Toller Einfall.
Naja, für heute, das Mal haben sie ja schon was für die Woche, ne?
Das stimmt.
Die phänomenale Mannschaftsvorstellung heute. des Kleeblatts.
Die abgesagt wurde wegen des schlechten Wetters. Und wo wir heute die Gags drüber gemacht haben, dass sie es vielleicht absagen, weil langsam die Mannschaft verschwindet. Aber jetzt reden wir uns um Kopf und Kragen. Anton Stach ist nach wohin gewechselt?
Mainz.
Okay. Ich wollte eigentlich euch fragen, was euer Moment der Woche war, ohne Fußballbezug. Dann, weil wir klauen ja gern Rubriken. wie die Jungs bei The Winner is Charlie wissen. Deshalb klauen wir halt jetzt die auch, lassen aber keinen Fußballbezug zu. Also, habt ihr Momente der Woche? Zucchini Cordon Bleu beim Flo? Oder gab es noch was Spannendes? Oder dein Ferienbeginn?
Nein, das die Geburtstagsfeier von meinem, der Kindergeburtstag von meinem Sohn, der ja 4 geworden ist.
Aber auch hier alles Gute nachträglich.
Das Highlight war einer der Jungs, ich sage keinen Namen, den ich
Sven, nennen wir ihn Sven Jablonski.
Sven Jablonski, genau, also Sven Jablonski ist mehrfach bei uns im Haus die Treppe hoch und ich musste ihn immer wieder runterscheuchen, weil er es viel spannender fand, das Haus zu erkunden, als sich an den Geburtstagsfeierlichkeiten zu beteiligen.
Gut, Uli, was war dein, noch besser, die Rubrik heißt ab jetzt der Sven Jablonski der Woche. Wer war dein Sven Jablonski der Woche?
Ich überlege gerade, was ich die Woche eigentlich erlebt habe. In diesem Homeoffice fühlt sich ja alles gleich an. Aber ich hatte das Glück, jetzt 2 sehr schöne Biergartenabende bei strahlendem Sonnenschein verbringen zu dürfen, was in diesem Sommer ja keine Selbstverständlichkeit ist.
Das stimmt.
Also das war schon so ein Doppelpack-Moment der Woche.
Mein Sven Jablonski der Woche war der Bürgermeister von Gostenhof, der mir gestern versprochen hat, dass er noch 1-2 Sachen erledigen muss und dann vorbeikommt, um ein Kinderfahrrad zu reparieren. Und seitdem habe ich kann er, aber seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört, also will er anscheinend nicht. Und deshalb, ja, ist er mein Sven Jablonski der Woche. Schöne neue Rubrik. Gibt's noch irgendwas? Ich hätte eigentlich auch gern noch über Thailand Duman gesprochen, von dem ich erwartet habe, dass er ein Jahr in der zweiten Mannschaft verbringt. Und jetzt hat er schon 2 Zweitligaspiele hinter sich. Überrascht euch das genauso?
Ja, das hat mich jetzt... Nee.
Nicht? Null. Okay.
Nein.
Das hat der Flo ja gesagt, bester Regionalligaspieler, ne? Oder?
Ja, eben. Deshalb dachte ich ja, dass er auch da weiterhin zum Einsatz kommt, aber...
Nee, also der ist vom Niveau her schon... Das habe ich ja schon mehrfach...
Ja, ne, ja,
okay. Der Meinung bin, dass der Zweitliganiveau hat, von dem wie er kommt. Also ich finde, das sieht man auch, wenn er reinkommt. Er ist ja auch schon ein bisschen älter. Er ist ja jetzt nicht so der typische U-Spieler, sondern er hat ja schon seine Entwicklung gemacht. Und von daher, es war nur ganz interessant, dass er eben als Möller-Deli-Ersatz kam.
Und er kann dann in 2 Wochen gegen Fortuna Düsseldorf sein erstes Zweitligator schießen, damit wieder irgendein unkreativer Kollege ausgerechnet schreiben kann.
Aber wenn wir bei der Regionalligamannschaft sind, dann kann man ja noch schnell das 5-1 gegen Unterhaching erwähnen.
Das stimmt.
Und auch das 0-1 in Rosenheim, aber am Dienstag.
Ja, Entschuldigung, du zuerst. Sie haben am Dienstag.
Sie haben am Dienstag ja gegen Unterhaching, also das war beeindruckend. Es war dann auch ganz spannend, dass Christian Fjell gleich wieder versucht hat, alles einzufangen. Er wollte dann gar nicht so überschwänglich loben, auch weil Sandro Wagner sehr, sehr deutlich gelobt hat und gemeint hat, ja, wir waren top vorbereitet, aber der Club hat es einfach viel zu gut gemacht. Also fand ich sehr interessant, dass dann der siegreiche Trainer meint, nein, wir haben noch nicht alles gut gemacht und ja, und so weiter. Also war
also auch da war Aufstieg.
Sehr interessant.
Doppelaufstieg, gab es das schon mal beim ersten FC? Tja, wieder auch da nochmal unvorbereitet getroffen. Das gefällt mir sehr gut. Aber Linus Rosenlöcher hat eine rote Karte gesehen, habe ich vom Kollegen Lars erfahren, dass er irgendjemanden auch kneipenschlägereimäßig niedergestreckt hat.
Er sei ihm auf den Fuß getreten, habe ich im Live-Ticker des BFV gelesen.
Ah, okay.
Aber inwiefern das der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht, weil die BFV-Live-Ticker, wenn er... Also nicht immer, ich glaube in der Regionalliga sogar wirklich von einem Vertreter des BFV bedient, aber ansonsten, wer dann in die Amateurligen steigt, ist ja der Ticker auch öfter mal bedient von den jeweiligen Heimvereinen, dementsprechend sieht es dann auch, oder ist auch die Bewertung dessen Aber ich glaube, auf dem Level
macht der BFV selber. Kein Unterschied zu unseren Zeitungstexten, aber naja.
Hatte ich jetzt einen schönen gelesen, irgendwie Tor für keine Ahnung wen, Schütze vom Bierstand schlecht zu erkennen. Ja,
aber der ist schon alt, glaube ich, oder?
Der kommt, glaube ich, regelmäßig, oder?
Ja, das könnte auch sein.
Den kann man immer wieder bringen, weil es der BFV bestraft ja, wenn niemand tickert.
Ja, der BFV ist, super.
Nachdem, also letzte Anekdote zum BFV, mir wird seit neuestem Rainer Koch als Facebook-Freund vorgeschlagen. Oh, ja, Sie könnten auch kennen, das heißt, ich muss genug gemeinsame Kontakte haben, dass er mir vorgeschlagen hat. Ich bitte alle meine Kontakte,
muss man
beenden, damit mir der nicht mehr eingezeigt wird.
Muss man aufpassen, dass man irgendwann in so einem Kronzeugenprogramm landet oder sowas. Und, ja, deshalb Grüße an Rainer Koch.
Dr. Rainer Koch.
Macht das super, wie er sich da immer wieder hält in diesem Funktionärswesen. Großes Vorbild. Will ich auch schaffen, irgendwann mal. Ich mein Leben aufgegeben habe. So.
Wer ist denn ein prominentester Facebook-Freund, Flo? Fadi meidet dieses soziale Netzwerk ja prinzipiell, was wahrscheinlich gar keine schlechte Idee ist.
Ja, es ist eine super Idee eigentlich, aber das ist seid wahrscheinlich alles ihr, weil darüber hinaus habe ich
nicht. Okay, dann kannst du dich da auch abmelden eigentlich.
Ja. Ja, ich überlege gerade, weil ich so paar. Nee.
Ey, komm, Uli,
Sandra Ries, glaube ich.
Hm? Sandra Ries? Ist, oh Gott, von hoffentlich beleidigt euch.
Jetzt inzwischen. Fernsehmoderatorin, ne? Aus Bayreuth stammend übrigens.
Ja. Ah, okay, hätten wir das auch nochmal. Aber Uli, du hast die Frage.
Die hat an meiner Schule Abitur gemacht, von daher weiß ich nicht, wie das mit Bayreuth zusammenhängt.
Ja, weil es halt in Bayreuth einfach keine Gymnasien gibt.
Nee, die war, glaube ich, zwei oder drei Jahrgänge. Und die war mit der Luana, glaube ich, im gleichen Jahrgang.
Grüße, Luana. Ja. Exakt.
Da haben wir, glaube ich, alles abgedeckt.
Nee, der Uli hat die Frage ja nur gestellt, damit er mit seinen Facebook-Kontakten prahlen kann, oder? Was ist bei dir die prominenteste?
Eigentlich eher andersrum. Ich habe wirklich mal Sergio Zarate eine Freundschaftsanfrage geschickt, nur weil ich es einfach geil gefunden hätte, aber der hat nicht geantwortet.
Das ist doch ein schöner... Das
habe ich bis heute dran zu knabbern.
Ja, das würde mich auch fertig machen, wenn ich...
Und ist der Gerch auch dein Facebook-Freund?
Nope.
Wollen wir den Gerch? Haben wir noch was vergessen? Also, die Valentini-Note machen wir jetzt noch schnell, wenn wir Luana schon erwähnen. Was habe ich ihm gegeben? Ich glaube eine 3 oder sowas. Ne?
Du hast, du hast eine 3 und ich habe plus 4. Also quasi das Gleiche.
Oh, ich hab das.
Weil du hättest ja auch 3,5 gegeben, wenn du gewusst hättest,
dass ja. Zwischen oder? Nee, ich fand ihn okay. Aber gut. Gerch. Uli hat einen vorbereitet, nachdem mir mal wieder keiner zugeschickt worden ist.
Mit heißer Nadel
gestrickt. Das an. Wir müssen den alten noch auflösen. Ich weiß es immer noch nicht, deshalb macht ihr das bitte.
Klaus Wabra.
Den Vornamen musste ich auch nachschauen, den hätte ich auch nicht gewusst.
Aber ihr wusstet, ihr habt beide Barbara den Namen erraten, während Paul mich an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Er will weiterhin seinen Vornamen nicht in diesem Podcast erwähnt wissen, was ich sehr gut verstehen kann. Aber vielen Dank nochmal für den Gerch und schickt mir Gerchs. Dann.
Aber so viele Vater-Sohn-Spieler beim Club, also außer Köpke, der mir natürlich noch einfällt, dürfte es gar nicht gegeben haben. Ne?
Ja, also ich bin ja auf den Teubers hängen geblieben. Habt ihr mir?
Ja, aber die haben alle mehr Spiele gemacht. Also
ja, und da gab es auch
einer dabei, der nur ein Spiel gemacht
hat. Gab es vor allem keinen Vater. Es gab einen Vater, aber. Ja, okay. Machen wir den Gerch und
Quick and Dirty ist der
heute. Oh, sehr gut. Ja.
Also, schon die Verpflichtung von Gerch war zu einer wahren Geduldsprobe geworden. Der geplante Transfer des defensiven Mittelfeldspielers von PAOK Saloniki zog sich derart in die Länge, dass der damalige Clubtrainer seinem Wunschspieler, der auch als Innenverteidiger eingesetzt werden konnte, sogar genervt ein Ultimatum stellte. Irgendwann war er dann doch da, sollte allerdings nicht lange bleiben. Zwar erkämpfte sich Gerch auf Anhieb einen Stammplatz nach nur 14 Spielen, in denen er auch ein Tor, Klammer auf, gegen Jahn Regensburg, Klammer zu, erzielte, wurde der Vertrag in der Winterpause schon wieder aufgelöst. Gerch hat uns ausführlich über seine private Situation informiert und uns gebeten, ihn freizustellen, damit er daheim seine Probleme lösen kann, erklärte Sportdirektor Martin Bader. Hintergrund sollen allerdings körperliche Auseinandersetzungen in einer Nürnberger Diskothek gewesen sein. Gerch fand einen Abnehmer in seinem Heimatland, mit dem er sogar Meister wurde, kehrte aber bald wieder nach Deutschland zurück, wo er 4 Jahre lang für 2 Ostvereine über 100 Mal in der zweiten Liga und in der Bundesliga auflief und mit dem Club unter anderem ein Wiedersehen in der Relegation feierte. Nach einem erneuten Intermezzo in Griechenland, dort pikanterweise betreut von seinem früheren Nürnberger Trainer, spielte der 20-fache Nationalspieler noch für den Fünftligisten Germania Windeck sowie Viktoria Köln, mit der er als Meister in die Regionalliga West aufstieg. Danach ließ er seine Karriere in der Heimat bei unterklassigen Vereinen ausklingen. Später zog es den Familienvater weiter nach Irland, wo er Kinder und Jugendliche trainierte und schließlich in Dublin die Fußballakademie Polish Eagles eröffnete. Dort soll den Schülern laut Homepage vor allem auch ein Fairplay-Gedanke vermittelt werden.
Ja, schön, super.
Es ist immer lustig, was man dann aber ein bisschen Recherche herausfindet.
Ja, großartig. Ja, und hatte ich recht?
Achso, mal auf meine WhatsApp checken.
Hattest du, ich komme auf den gleichen zum Ja,
okay. Ja, toll. Der war wirklich einfach. Wenn ich den errate, dann schämt euch alle, die ihr den nicht erratet. Und Martin Bader, auch an den nochmal Grüße, immer wieder schön. Ah, da fällt mir ein, dass wir nicht nur Martin Bader regelmäßig erwähnen, sondern auch Hanno Behrens, weil letzte Woche haben wir es vergessen. Und diesmal straft er uns gleich mit einem angeblichen Traumtor. Ich habe es immer noch nicht gesehen, Wolfgang Lars war sehr begeistert. Habt ihr es gesehen, wie Hanno Behrens?
Nein.
Ich hatte genug damit zu tun, unterwegs, die Clubtore anzuschauen noch.
Okay, also es muss...
auch noch irgendwelche Fremdtore...
Es muss ein wunderbares Tor gewesen sein mit links in irgendeinen der verschiedensten Winkel. Herzlichen Glückwunsch, Hanno Behrens. Und gegen Sebastian Kerk gewonnen, der zur Pause ausgewechselt worden ist. Tja, über das Spiel weiß ich relativ gut Bescheid. Über die Nürnberger Spiele, die verstehe ich immer nicht. Ja, also Hanno Behrens erwähnt. Ja. Ich habe einen Gerch erraten.
Florian, Premiere, oder?
Ja. Florian Zenger sagt den Aufstieg voraus und Uli Dickmeier
macht sich jetzt ein Sellerieschnitzel.
Perfekt. Euch allen eine schöne Woche. Vielen Dank, Uli. Vielen Dank, Flo. Ja. Tschüss.
Ciao.
Servus.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.